Maranatha, Herr, wir warten auf dich. Ja, Herr, komm gleich. Amen. Das Warten hat ein Ende. Die Schule ist endlich vorbei. Endlich sind Ferien, Winter, Weihnachtsferien. Am Freitag ist das für die Kinder, die in die Schule gehen, und die Jugendlichen, die noch die Schulbank drücken, wahr worden. Für einen Lehrer war das Warten aber besonders schwer. Wisst ihr, was die letzten Worte waren, die er vor der Ferien gesagt hat? Ich warte so lange, bis es ruhig ist. Und das war vor 3 Wochen. Ja, Adventszeit ist Wartenszeit und das dauert manchmal auch sehr lange. Advent heisst ja warten auf die Wiederkunft von Jesus, vom Sohn von Gott. Und das Gebet Maranatha tut das sehr gut ausdrücken. Wir beten, Herr, komm, komm gleich, wir können es kaum erwarten. Und auch heute schauen wir auf 2 Personen, die so die Erwartungshaltung richtig gelebt haben, in deren innen gelebt haben. Und sie mussten lange ausharren, bis sie das gesehen haben, auf das sie gewartet haben. Ich lese den Text aus der Neues Leben Bibel. Das ist aus Lukas 2, Vers 36. Und weil ich die Bibel nicht selber habe, sondern aus dem Internet rauskopiert habe, lese ich es halt hier von meinem Tablet. Aber ich kann euch versprechen, es ist genauso wie die Bibel. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nach nur 7 Jahren Ehe gestorben. Und jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Einige von euch wissen es noch, vor 2 Sonntagen haben wir schon eben von dem Simeon gehört, der auch in dieser Szene dabei war. Ein älterer Herr, der auf den Trost von Israel, auf das Heil von seinem Volk gewartet hat. Und sein Warten hat sich ausgedrückt in einer intensiven Suche nach Gott. Und er hat Gottes Willen da. Das war seine oberste Priorität gewesen. Und Gott hat ihn damit gesegnet, dass alle, die mit ihm zu tun hatten, irgendwie gespürt haben. An dem ist etwas anderes. Über ihm ruht der Heilige Geist. Über diesen Mann ist irgendwie ein besonderer Segen. Und wo er nach vielen Jahren vom Warten endlich den kleinen Jesus in den Armen gedreht hat, hat er da drin sein Heiland, sein Erlöser, der Erlöser von seinem Volk erkennt. Und dann hat er dürfen sagen, so, jetzt kann ich sterben. Ich habe Frieden gefunden. Das Warten hat sich gelohnt und er hat wirklich lang müssen warten. Sein Warten ist uns zum Vorbild geworden. Zum Vorbild auf das Warten, das wir auch haben. Nämlich zu warten, dass der Herr Jesus zurückkommt. Maranatha, Herr, komm bald wieder zurück. Und er wird einmal kommen und uns zu sich holen. Und Weihnachten ist eben nicht einfach nur ja, eine schöne Tradition mit schönen Figuren und Baum und so weiter. sondern Weihnachten ist viel mehr. Weihnachten hat etwas ganz Persönliches mit dir zu tun. Weihnachten fordert dich heraus, Stellung zu nehmen zu dem Sohn von Gott, der vom Himmel herabkommt und Mensch wird. Klein, demütig, eingewickelt in Windeln, in einem Stall. Und der Sohn von Gott wird einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Wartest du auch wie diese Leute auf den Jesus? Und heute geht es um die Hanna. Sie hat auf die Erlösung von Jerusalem gewartet. Und auch sie hat Stellung genommen zu diesem Jesuskind. Vom Simeon haben wir ja gehört, dass er eine prophetische Gabe hatte, weil der Geist auf ihm geruht hat. Und Hanna wird auch eine Prophetin genannt. Das ist nicht zufällig, dass gerade da zwei Personen genannt werden. In der jüdischen Tradition ist es ganz wichtig, dass etwas durch zwei oder drei Zeugen bezeugt wird, damit es wirklich wahr ist. Und es sind gerade da zwei Propheten, ein Mann und eine Frau. Und Hanna hat einen Namen gehabt, der eine prophetische Botschaft enthalten hat. Sie war Tochter von Phanuel. Und Phanuel heisst Gott, der Gott sieht. Oder der Gottes Gesicht sieht. Also, sie hat das dürfen erleben, so wie sie geheissen hat. Ihren Familiennamen sozusagen. Sie hat dürfen Jesus sehen. Ist das Zufall, dass das jetzt einfach gerade so dasteht? Sicher nicht. Vom Simon wissen wir ja nicht, woher das kommt. Es steht nichts über seinen Stammbaum, seine Familie und so weiter. Aber bei der Hanna hat der Lukas gefunden, dass diese Information ganz wichtig ist und sie hat einen Zusammenhang mit dieser Begegnung mit Jesus. Sie hat dürfen Gott gesehen in Jesus, der dahergekommen ist. Und so ist ihr Familienname in Erfüllung getreten. Auch Hanna hat also gewartet, genauso wie der Simeon, auf die Erfüllung von der Verheißung, die in ihrem Namen gesteckt hat. Und Hanna hat auch in diesem ständigen Advent gelebt, wie wir auch, auf das Warten, auf das Ankommen von Jesus. Ist Advent für dich mehr als Warten, dass endlich Weihnachten ist? Oder endlich Ferien? Warten, bis alle vier Kerzen angezündet worden und abgebrannt sind. Oder warten auf Geschenke? Wartest du auch? Und auf wen wartest du? Die Hanna, die hat ja eine tragische Lebensgeschichte gehabt. Sie hat wie dann zumal üblich früh geheiratet. Und schon nach 7 Jahren Ehe, nur 7 Jahre, ist ihr Mann gestorben. Und höchstwahrscheinlich ist sie noch nicht einmal 30 gewesen, vielleicht Mitte 20 sogar, wo sie die schockierende Nachricht bekommen hat. Und wisst ihr, das ist dann zumal die schlimmstmöglichste Schicksalsschlag für eine junge Frau. Wir hören im Text nämlich nichts von den Kindern oder von irgendwelchen Nachkommen. Normalerweise haben ja die zu den Witwen geschaut. Und das wäre ja noch tragischer eigentlich, wenn sie keine Kinder hätten gehabt. Und damit, also kinderlose Witwen, die sind besonders schlecht dagestanden. Niemand hat für sie Geld verdient. Sie haben keine Altersvorsorge gehabt, kein Einkommen. Sie hatten keinen Fürsprecher, weil nur ein Mann für eine Frau reden konnte. Sie hatten damit keine Rechte. Witwe und Waisen, das waren die Ärmsten dann zumal. Und sie haben allein von der Güte der anderen Personen gelebt. Und viele haben keinen anderen Ausweg gewusst, auch als sich selber zu verkaufen. In die Sklaverei sozusagen als Überlebensstrategie. Mit dem Tod von ihrem Mann war ihr Leben am Ende. Sie ist es vielleicht vorgekommen wie eine Stadt, die in Trümmern liegt. Wie eine Stadt voller Ruinen nach einem Krieg. Aber Hannah hat gewusst, wo sie ihre Zeit und ihre Kraft am besten einsetzen kann. Im Tempel bei Gott. Vielleicht ist am Anfang der Tempel einfach nur ein Zufluchtsort gewesen. Der erste Ort, wo sie gewusst hat, wo sie hergehen kann, herflüchten. Für viele Menschen ist auch der Glaube ein Zufluchtsort. Wenn sie sich nach einem Leben sehnen, das Sinn macht, wo ein bisschen Hoffnung hat, im Glauben können sie Hoffnung schöpfen. Und von den ersten Christen weiss man, dass die Witwe dort in diesen Kirchen eine Sonderstellung eingenommen haben. Man hat ihnen nämlich Zuflucht geboten. Sie sind zwar unverheiratet geblieben, das war Bedingung, aber haben sich dann vollzeitlich in der Kirche eingesetzt und die Kirche und alle Mitglieder der Kirche haben ihnen ihren Lebensunterhalt garantiert. Es ist gut möglich, dass es diese soziale Einrichtung nicht nur in den christlichen Kirchen gegeben hat, sondern auch schon im jüdischen Tempel. Aber darüber habe ich nichts gefunden. Aber Hannah war keine einfache Tempeldienerin, die nur dort war, zum Überleben. Weil sie sonst nichts anderes hatte. Es heisst nämlich im Text, und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Hannah hat gefastet und betet. Sie hat gewartet. Tag und Nacht im Tempel. Sie hat mit all ihrer Kraft und Hingabe die Nähe von Gott gesucht. Dort, wo die Leute dann geglaubt haben, dort sind sie wahrscheinlich am nächsten bei Gott, nämlich im Tempel. Und sie ist dort nicht einfach nur als eine unscheinbare Dienerin, die die Kerzen auswechselt oder wenn sie abbrennt, sie sie wieder anzündet. Nein, im Tempel ist sie zu einer Prophetin geworden. Also zu einer Verkündigerin von Gottes Botschaft. Weil ihr Leben eben ganz auf Gott ausgerichtet war, hat das eine Veränderung gebracht auf ihr Leben. Sie hat Gottes Gegenwart stärker gespürt als andere Menschen und sie hat Gottes Stimme gehört. Und die Menschen haben sie aufgesucht, um von ihrer Botschaft von Gott zu bekommen. Es ist möglich, dass sie über 60 Jahre schon unentwegt im Tempel dienet hat und gewartet hat, dass ihr Name in Erfüllung geht. Jemand, der in ihrer Gesellschaft nichts war, dem sein Leben am Ende war, wird in der Nähe von Gott zu einer geachteten Persönlichkeit. Wisst ihr warum? Weil es Gott einfach einen riesen Spass macht, unsere menschlichen Werte von Erfolg, von Stärke, von Einfluss, von Macht, von Grösse auf den Kopf zu stellen. Bei ihm funktioniert das nicht. Bei ihm geht das nicht so. Seine Werte sind anders und er segnet die, die in der Welt am wenigsten gesegnet sind. Gott segnet mit Vorliebe Menschen, die einfach nur Pech hatten. Jeder Mensch hat ein Schicksal, sagt man doch so, oder? Jeder Mensch hat ein Schicksal. Und das Schicksal von dieser Frau war vorprogrammiert. Es hat eigentlich nur zwei Ausgänge gehabt und das waren ganz ähnlich. Erstens, sie hätte in die Prostitution gehen können. Und zweitens Sklaverei, was eigentlich dann zumal nicht viel anders ist. Aber was für ein Irrtum von dieser Gesellschaft. Weil sie haben die Gleichung ohne Gott gemacht. Weil wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen und mit Hingabe, so wie Hannah, voller Hingabe ihr Leben ganz Gott geweiht hat, dann ändert sich unser Schicksal. So wie sich das Schicksal von der Hannah total geändert hat. Gott ändert dein Schicksal. Sag es noch einmal zu dir selber. Gott ändert mein Schicksal. Sag das laut, so dass es kannst hören zu dir selber. Gott ändert mein Schicksal. Jesus ändert dein Schicksal. Die Leute werden ja durch ihre Schicksalsschläge benannt, sogar. Flüchtlinge, Ausländer, Witwe. Aber Gott ändert dein Schicksal. Hast du auch einen Schicksalsschlag erlebt, der dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat? Bist du vielleicht jetzt auch gerade dort, wo Hanna mit knapp 30 war? Dein Leben ist am Ende. Dann lass nicht zu, dass die Werte der anderen Menschen, die sie uns lehren, die unsere Kultur, unsere Gesellschaft uns lehrt, dass diese Werte uns bestimmen. Geh nicht in dein Selbstmitleid rein, dass du eben scheinbar niemand bist. Damit besiegelst du nur das Schicksal, das die anderen über dir ausgesprochen haben und du über dir selber aussprichst. Gott ändert dein Schicksal. Wehr dich gegen eine Opferkultur. Man geht so einfach rein, so eine Opferkultur. Eine Opferhaltung. Wenn man von einem Trümmerhaufen steht, ist ja klar. Aber Gott ändert dein Schicksal. Such wie Hanna von ganzem Herzen die Nähe von Gott. Wart darauf, so wie Hanna gewartet hat, Tag und Nacht, dass Gott wird eingreifen. Du wirst sein Gesicht sehen. Du wirst das erleben, was er verspricht. Du wirst ihn sehen, wenn du ihm nachfolgst. Psalm 72 ist mir in der letzten Zeit besonders aufgefallen. Es ist ein prophetischer Psalm über den Nachfolger vom König David. Doch in diesem Psalm geht es ganz komischerweise nicht um einen König wie dann zumal zu dieser Zeit, einen starken, einflussreichen König, der sich, einflussreiche Leute um sich schart, sondern der Nachfolger von König David soll der König sein von den Armen und von den Unterdrückten. Und genau in der Mitte vom Psalm, der ganze Psalm geht um das, aber ich lese genau die Verse in der Mitte. Und wie ihr wisst, in der Mitte von dem Psalm ist meistens das Wichtigste drin. Und dort lese ich daraus Vers 11. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker werden ihm dienen. So viel mal normal, so ist es ja mit den Königen, oder? Aber jetzt kommt's. Er wird den Armen erretten, wenn er um Hilfe ruft. Er wird den Unterdrückten befreien, der keinen Helfer hat. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie erretten. Er wird sie aus Unterdrückung und Gewalt befreien. Denn ihr, jetzt musst du gut hören, ihr Leben ist ihm kostbar. Ihr Leben ist ihm kostbar. Lang lebe der König. Ganz eine komische Aussage über den König. Dein Leben ist ihm kostbar. Besonders wenn du arm bist, wenn du sonst nichts wert bist, wenn du einen Schicksalsschlag erlebt hast. Dein Leben ist ihm besonders kostbar. Und diese Verheißung ist im Leben von der Hanna wahr geworden, wo sie plötzlich den König in den Armen hatte. Und Hanna hat ihn mit ihren eigenen Augen können sehen. Der König Jesus, ihr Schicksal, dein Schicksal. Erinnert ihr euch an den rechtschaffenen Simeon, der auf den Tröster Israels gewartet hat? Wir haben dann zumal vor zwei Wochen spekuliert, dass das Leben von Simeon ein Verweis ist auf Psalm 119, Vers 166. Ja, es gibt eine ganze Menge Vers dort in diesem Psalm. Aber die Verbindung zu diesem Vers, das hätten dann zumal Schriftkenner sofort gemacht und verstanden. Dort wird nämlich gesagt, wer der Tröster von Israel ist. Das heisst nämlich Jeschua, das Heil. Man kann nämlich Psalm 166 folgendermaßen übersetzen. Herr, ich warte auf dein Heil, Jeschua. Also, Herr, ich warte auf Jeschua und tue nach deinen Geboten. Wie passend für Simeon, oder? Der Simeon hat auf Jeschua oder Jehoshua, wie es auch heisst, der Herr ist mein Heil, heißt das, gewartet. Und wisst ihr was? Jeschua ist die hebräische Form vom Namen Jesus. Und etwas ganz Ähnliches gilt auch bei der Hanna. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, um meinen Gedankengang nachzufolgen. Es heisst ja von ihr, dass sie allen erzählt hat von der Erlösung Jerusalems. Die auf die Erlösung von Jerusalems gewartet hat. Allen hat sie von Jesus erzählt. Der Simeon hat auf den Tröster von Israel gewartet. Sie hat auf die Erlösung von Jerusalem gewartet. Und diese beiden Begriffe sind sozusagen Stichwort oder wie Versverweis auf das Alte Testament. Also damit die Leute wissen, was meint jetzt der Lukas damit. Er will damit auf einen Vers hinweisen. Und die Beschreibung von der Hanna und das Stichwort Erlösung Jerusalem, das passt ganz genau auf Jesaja 52, Vers 7 bis 10. Und ihr habt es euch da ein bisschen eng, ich weiss, es ist ein bisschen eng, ein bisschen viel, aber ich wollte euch den ganzen Text zeigen, damit ihr all die Zusammenhänge versteht, wo der Text mit dem Leben von der Hanna zu tun hat. Ich lese ihn vor. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten oder der Freudenbotinnen, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt. Der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter, also die warten, rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden mit ihren eigenen Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Einmal wird er auch nach Zürich zurückkommen, ja, und auch nach Langenthal. Und dann weiter geht's. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Hier der Begriff Jerusalem, der Erlöser Jerusalems. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen, das Heil, Jeschua, unseres Gottes. Seht ihr die vielen Verbindungen zum Leben von der Hanna? Die Hanna ist ja die Freudenbotin, die ihre Füße sollen schmecken. Ich weiss nicht, wie Füße gut schmecken können. Aber in diesem Fall scheinbar schon. Die Frieden und Gutes predigt, weil sie die Erlösung von Jerusalem verkündet. Allen denen, die auf die Erlösung von Jerusalem gewartet haben, hat sie das Heil verkündigt. Sie ist die wartende Wächterin, die mit lauter Stimme in einen Lobpreis einstimmt und jubelt. Die Hanna, der ihren Namen Gottseher heisst, der Nachname, ist es, die mit eigenen Augen sieht, dass in Jesus der Herr zu seinem Volk zurückkehrt. Eine Verheißung, die 700 Jahre vorher gemacht worden ist. In Jesus ist der Herr nach Zion zurückgekommen. Darum heisst er ja auch Immanuel. So haben die Engel ja angesagt, Gott mit uns. Und es ist Hanna, die fröhlich ist und die jubelt. Ihr Leben ist in Trümmer gelegen, so wie das zerstörte Jerusalem, wo ja da Jesaja vorausgesagt hat. Und Hannas Leben steht sozusagen sinnbildlich für die Zerstörung von Jerusalem. Und jetzt kommt das Stichwort vom Lukas, wo er in diesen Text hineingeschmuggelt hat. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Du noch einmal zeigen den Text bitte. Du kannst noch drauf lassen, bis ich fertig bin. Sag das dann wieder. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Erlösung für Jerusalem gebracht. Jerusalem erlöst, Vers 9, das Graue. Das ist die Erlösung von Jerusalem, die Hanna erzählt hat. Jesus ist der Erlöser, den die Hanna jetzt in ihren eigenen Händen trägt. Er ist der Tröster Israels, wo der Simeon darauf gewartet hat. Der Erlöser. Und vorher gesagt, die Könige, wo wird den Witwen und Waisen helfen, wo gekommen ist, zum Trümmer von den Schicksalsschlägen wieder aufzurichten. Er ist es, der die Grossen klein macht und die Kleinen gross. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und löscht den glimmenden Docht nicht aus. Ist doch super, wie das passt, oder? Ich finde das sensationell. Aber jetzt kommt noch das Beste. Von wem wird Jerusalem erlöst? Schau, was in Vers 10 steht. Da, Vers 10. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen, das Heil sehen, Jeshua, unser Gott. Wahnsinnig, wie die Prophetie, die bei Hanna in Erfüllung geht. Direkt der nachfolgende Vers, wo der Lukas sein Stichwort da hat, sehen wir, dass das in Erfüllung geht, dass Hanna Jesus das Heil von Jerusalem wird sehen. Übrigens, in Vers 7 ist Jeshua auch schon einmal vorgekommen. Hanna durfte Jesus sehen, ihren Erlöser. Und das ist für sie so eine grosse Freude, dass sie einfach die Mauer nicht haben kann. Das darf man fast nicht sagen über eine Frau, hätte ich gesagt. Aber sie kann die Mauer nicht haben. Ihr Herz geht über und ihr Mauer geht über. Und überall erzählt sie vom Erlöser von Jerusalem, von Jeshua, von all denen, die auf Jesus gewartet haben. Sie hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Und ich kann eigentlich auch nicht das Mauer haben, das wissen meine armen Mitarbeiter nur zu gut. Aber wenn es um Jesus geht, dann wünscht ich mir, ich könnte die Freude und den Jubel, so wie die Hanna das erlebt hat, mehr aus mir raussprudeln. Einfach ohne müssen zu verheben oder irgendetwas, dass es einfach so rauskommt. Aber vielleicht liegt gerade da drin das Geheimnis von der Hanna. Als Prophetin, die nicht nur ein Gespür hatte für Gottes Stimme, sondern als leiderprobte Witwe auch ein tiefes Einfühlungsvermögen hatte für Menschen, die Erlösung brauchen. Für Menschen, die nach Erlösung suchen. Und Rettung. Rettung von Jeshua. Und vielleicht ist genau dein Schicksalsschlag auch das, was dir das Einfühlungsvermögen gibt für die Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du und die auf den Erlöser, den du kennengelernt hast, warten. Menschen, die nach Hoffnung sich sehnen. Es gibt keine Zeit, wo sich Leute einsamer fühlen als an Weihnachten. Sie sehnen sich nach der frohen Botschaft. Gott ist mit uns, Immanuel. Die Botschaft, die ihr Schicksal verändert. Man redet in der Weihnachtsgeschichte immer von den Königen, von den Hirten, von den Schafen, von den Eseln. Ich weiß gar nicht, ob es Esel überhaupt gehabt in der Bibel. Kommt man sich glaube gar nicht vor. Aber vom Simeon und von der Hanna, die haben auch gewartet. Die sind auch zu Jesus. Sie waren dann nicht mehr im Stall gewesen, klar. Aber die haben auch gewartet. Von denen hört man fast nichts. Aber sie waren ganz wichtige Menschen gewesen. Die Person, die Hanna darauf gewartet hat, ist Jesus Christus gewesen. Und sie hat gewartet auf die Wiederkunft, auf die Ankunft von ihrem Immanuel, von ihrem Gott mit uns. Und er ist gekommen und hat sein Leben am Kreuz für dich und für mich gegeben. Und das hat alles verändert. Und das hat Kraft, auch dein Schicksal zu verändern. Vertrau dein Leben ganz dem Jeshua an. Und dien mit ganzer Hingabe, so wie Hanna dient hat im Tempel. Und wenn du das verstanden hast, was der Jeshua für dich bedeutet oder könnte bedeuten, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du verstanden hast, was die Erlösung eigentlich bedeutet, was er für dich gebracht hat und wie er dein Schicksal verändert hat, dann wirst du mit so grosser Freude erfüllt werden, dass du zu Mut nicht haben kannst. Ja, dafür möchte ich jetzt gerade beten. Herr, gib uns ein Herz und einen Geist wie der von Hanna, der Tag und Nacht im Tempel ihr Leben ganz dir hergegeben hat und dich gesucht hat, hat gebetet und gefastet. Wir bitten dir, gib uns auch so Ausdauer im Warten wie die Hanna. Und zeig du uns, Herr, was du für uns gemacht hast, damit wir können erfüllt werden von einer Freude, die niemand stoppen kann. Und zeigt uns die richtigen Menschen, die nur darauf warten, weil das gibt es einen Haufen, die nur darauf warten, dass wir von unserem Erlöser reden, weil sie auch die Hoffnung haben wollen. Amen.